Ja, wir waren bis zu Johannes 7, 38 und 39 gekommen, ja? Ein Zwischenfazit, das heißt eine Zwischenbilanz, ein Ertrag. Wenn wir durch den Geist von Gott erfüllt sind, sind wir für ihn da, weil er unser Herr ist. Es geht darum, was ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, dem Wesen nach. Wiederum ist er auch für uns da, weil er unsere Hilfe ist. Voll zu sein mit dem Heiligen Geist heißt also, von der Hilfe Gottes und von seiner Herrschaft voll zu sein, erfüllt zu sein. Weiter, wenn wir uns fragen, was ist es um das Erfülltwerden? Es geht um ein ständiges Erfülltwerden. In Epheser 5, Vers 18 geht es um ein kontinuierliches, um eine kontinuierliche Handlung. Wir könnten übersetzen, werdet stets voll Geistes. Und das ist eine Aufforderung an uns. Wir sollen dafür sorgen, dass wir stets voll des Geistes sind. Das liegt ja auch eigentlich auf der Hand. Es darf auch gar nicht anders sein. Kann es Tage geben, an denen wir nicht voll von Gott sein müssten? Können wir uns das leisten? Irgendeine Stelle in unserem Leben zu haben, wo wir selbstständig handeln könnten? Wo wir unser eigener Herr wären, wo wir in eigener Kraft handeln könnten? Können wir Urlaub nehmen von der Herrschaft Gottes? Dürfen wir Urlaub nehmen von der Hilfe Gottes? Nein, das ist unmöglich. Wir dürfen uns selbst nicht täuschen. Wir stehen vollzeitlich unter seiner Herrschaft und sind inständig abhängig von seiner Hilfe. Es gibt sodann ein plötzliches Erfülltwerden. Hier handelt es sich um einen Moment. Die Jünger Jesu bekamen den Heiligen Geist am Pfingsttage. Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir uns bekehren. Als die Jünger den Heiligen Geist bekamen, wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. In dem Moment, wo sie ihn bekamen, erfüllte er sie. Ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute, dass es bei uns auch ebenso ist. Wenn sich jemand bekehrt, gibt er sich ja Gott ganz hin. So wie er dann ist, nimmt Gott ihn in Beschlag. Aber wir wissen ja, wie es dann weitergeht. Der Heilige Geist zeigt uns Räume in unserem Leben, die wir immer noch selbst bestimmen möchten. Wir sind wie ein Haus. Wir haben Jesus zur Tür hereingelassen. Er wohnt in uns. Und vielleicht haben wir ihm das Wohnzimmer gezeigt. Und wir sagen, Jesus, setz dich, du darfst hier jetzt bestimmen. Jesus wird diesen Raum füllen. Jetzt kommt der Alltag und mit einem Mal empfinden wir, dass Jesus an einer anderen Tür klopft. Vor dem Zimmer zum Beispiel, in dem ich lese. Und Jesus sagt, darf ich einmal sehen, was du da liest? Mit einem Mal gehen mir die Augen auf. Da sind Dinge, die ich eigentlich nicht im Haus haben sollte. Dann merke ich, er klopft an einem anderen Zimmer. Da höre ich vielleicht das Radio, vielleicht Kassetten. Dann sagt Jesus, was hörst du dir da an? Er will auch diese Räume ausfüllen und bestimmen und er will auch da helfen. Und dann kommt er zum Schlafzimmer und klopft dort an die Tür. Er will auch dort Herr und Helfer sein. Als nächstes kommt er auf den Arbeitsplatz und will dort Herr und Helfer sein. Dann kommt er zu dem Zimmer, in dem ich mein Geld habe und so weiter. Der Raum meines Lebens erweitert sich also. Und in einem gewissen Sinne werde ich voller des Geistes. Das ist ein Prozess, der aber mit einer plötzlichen und relativen Erfüllung am Tage meiner Hinwendung zu Jesus Christus begonnen hat. Apostelgeschichte 8. Petrus hat das Evangelium verkündet, nachdem die Leute wegen der Heilung des Lahmen aufmerksam wurden. Entschuldigung, das ist 3. Apostelgeschichte 3. Und dafür darf er jetzt die Nacht im Gefängnis verbringen. Am nächsten Morgen folgt das Verhör. Es ist etwas Neues für Petrus und er könnte jetzt eingeschüchtert werden. Hier sind die großen Herren in Israel. Was sagt aber Lukas, wenn er den Fall berichtet? Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, sprach. Wir bekommen den Eindruck, dass Petrus in diesem Moment voll des Geistes wurde. War Petrus nicht voll des Geistes gewesen? Hatte er sich etwa zu Schulden kommen lassen? Nein, er war auf dem Weg des Gehorsams. In diesem Moment war er jedoch der Situation nicht gewachsen. Aber Gott war der Situation gewachsen. Und Gott hat sich in Petrus gleichsam breit gemacht. Ein Beispiel. Sie sorgen dafür, dass die Reifen Ihres Autos immer voll Luft sind. Normalerweise benötigen Ihre Reifen einen ganz bestimmten Druck. Jetzt wollen Sie aber eine längere Fahrt antreten. Das Auto wird vollgeladen und es kommen noch mehrere Personen hinzu. Wenn jetzt das Auto voll ist, schauen Sie nach den Reifen. Oh weh, die sind ja nur halb voll. Aber ich denke, die waren doch voll gewesen. Ist etwa Luft ausgeströmt? Nein. So wie der Druck von außen, so der Druck von innen. Sie müssen sich mehr Luft holen. Im geistlichen Sinne ist Gott selbst die Luft und er liefert von sich aus diesen Widerstand. Es gibt noch andere Situationen, in denen jemand plötzlich voll des Geistes wurde. Sie sind nicht Fälle, in denen jemand gesündigt hatte und dann umkehrte. Es waren keine neuen Ausrüstungen mit Kraft. Es geschah auch nicht nach Tagen und Nächten des Betens und Fastens. Diese Christen befanden sich auf dem Weg des Gehorsams. Gott führte sie in Situationen, für die sie nicht stark genug waren. Gott legt uns oft Lasten auf, die wir nicht tragen können. Das ist typisch für Gott, dass er das tut, damit wir lernen, auf ihn zu schauen und damit wir erleben, dass die Kraft, die wir brauchen, übernatürlicher Art ist. Vergleichen wir 2. Korinther 4. Apostelgeschichte 4, der letzte Abschnitt. Die Christen merken, dass auch sie dran sind, nicht nur die Apostel. Sie wissen, man hat es nicht nur auf die Apostel abgesehen, sondern auf die ganzen Christen. Nun rufen sie den Herrn an und der Herr stärkt sie. Es heißt in den 20er Versen, als Johannes und Petrus entlassen wurden, kamen sie zu den Ihrigen und diese merken, das kann so weitergehen und uns erfassen. Und dann beten sie und am Schluss heißt es, sie wurden voll des Geistes. Apostelgeschichte 7, Ende des Kapitels. Vor seinem Tode wird Stephanus mit dem Heiligen Geist erfüllt, um diesen furchtbaren Weg durch die Steine zu gehen. Kapitel 13. Im ersten Teil des Kapitels haben wir die Begegnung mit Elymas. Er ist ein Vertreter Satans und will den Gang des Evangeliums aufhalten. Offenbar ist es das erste Mal, dass Paulus etwas solches erlebt. Für den Heiligen Geist ist es allerdings nicht das erste Mal und Paulus ist erfüllt mit ihm, um mit der Situation fertig zu werden. Gegen Ende des Kapitels haben wir ganz junge Christen. Paulus und Barnabas müssen weg wegen der Verfolgung. Die jungen Christen müssen aber zurückbleiben. Eine Situation, die Gott selbst herbeigeführt hat. Sie haben nun keine Hirten, aber Gott verlässt sie nicht. Er stärkt sie, er füllt sie mit seinem Geist. Das sind wunderbare Beispiele, die uns helfen, plötzliches Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, wo man bereits auf dem Weg des Gehorsams war, zu verstehen. Ich denke immer wieder an Psalm 23. Wenn wir mit dem Hirten Schritt halten, wenn die Sonne scheint, auf den Auen und bei stillen Wassern, auf den Straßen der Gerechtigkeit, dann dürfen wir erwarten, dass er in der Schlucht des Unglücks auch bei uns ist. Eine zweite Frage: Was ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist nicht? Es sind nun fast 2000 Jahre oder über, sind einige Jahre, seitdem ich dieses schrieb, nachdem der Heilige Geist kam. Inzwischen haben sich allerlei merkwürdige Auffassungen gesammelt. Deshalb müssen wir nicht nur sagen, was die Erfüllung mit dem Geist ist, sondern auch, was sie nicht ist. Ich gebe keine vollständige Liste, doch einiges. Sie ist nicht das Empfangen des Heiligen Geistes. Wie bereits erwähnt, kann das Erfülltwerden mit dem Empfangen des Geistes zeitlich zusammenfallen. Es kann aber vieles zur selben Zeit stattfinden, das im Wesen nicht dasselbe ist. Beispielsweise, wenn man das Fenster öffnet, kommt im selben Moment Luft herein. Dennoch sind das zwei verschiedene Ereignisse. Das Fenster öffnen ist nicht das Luft hereinkommen. Wenn der Heilige Geist bei der Bekehrung empfangen wird, kommt er in den Menschen und erfüllt ihn. Später wird man aber wieder voll des Geistes. Entweder wenn man mehr Kraft braucht oder weil man gesündigt hatte und nun wieder dem Herrn Raum im Leben gibt. Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, das sich durch das ganze Glaubensleben zieht. Aber Empfang des Geistes ist nur einmalig. Es sind also zwei verschiedene Vorgänge, die nicht durcheinander gebracht werden dürfen. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist sodann nicht die Taufe im Geist. Immer wieder werden diese zwei verquickt. Taufe im Heiligen Geist wird nie befohlen. Gott befiehlt uns nie, uns mit dem Geist taufen zu lassen, aber er befiehlt uns schon, voll des Geistes zu werden. Epheser 5, Vers 18. Die Taufe im Geist hat mit unserer Stellung in Christus zu tun, die Erfüllung mit unserem Zustand. Und sie ist auch nicht die Salbung mit dem Geist. Salbung bezieht sich auf den Empfang des Geistes. Manchmal betet man, dass Lippen oder Ohren gesalbt werden. Man hat auch schon von gesalbten Predigern oder Predigten gesprochen. Dennoch, die Salbung mit dem Geist ist nichts anderes als der Empfang des Geistes. Man wird nie neu gesalbt. Weiter: Sie ist auch nicht die Ausrüstung mit Kraft. Die Kraft ist Gott. Und Gott kommt in unser Leben durch den Heiligen Geist, durch Christus. Somit bin ich bereits ausgerüstet mit der Kraft Gottes. Dieses gegen Oswald Smith, der wohl ein Mann Gottes war, aber an dieser Stelle sich geirrt hat. Es kann sein, dass wir Vorräte auf lange Zeit einkaufen. Ein Beispiel: Wir kaufen mehr ein als für einen Tag, vielleicht für einen ganzen Monat oder sogar für einige Monate. Besonders wenn wir abgelegen wohnen und wir werden vorläufig nicht mehr ins Dorf oder in die Stadt kommen. Nun hat man den Vorrat. Man braucht also nicht mehr einzukaufen, denn man hat es bereits zu Hause. Wann immer man etwas braucht, ist es da. Wenn Gott in meinem Leben wohnt, habe ich alle Kraft, die ich brauche. Ich brauche nur gehorsam zu sein, dann ist die Kraft sofort da. Das merkt man nicht immer. Für unser Empfinden kann es sein, dass wir uns völlig schwach und kraftlos vorkommen. Das dürfen wir aber nicht mit Mangel an Kraft Gottes verwechseln. Es hat damit nichts zu tun. Es kann sein, dass man aufsteht und predigt und es ist nur ein Stottern. Wenn man jedoch im Gebet und im Bibelstudium treu gewesen war und der Herr es dennoch so kommen lässt, was ich selbst erlebe, braucht man sich keine Vorwürfe zu machen. Wir müssen das nicht empfinden, wenn wir kräftig sind. Wir haben nur zu vertrauen. Nicht was wir sehen, ist das, was zählt. Wir wissen oft nicht, was Gott tut. Es ist auch nicht immer mit unseren Augen erkennbar. Wir wandeln auch diesbezüglich in unserem Dienst im Glauben, im Vertrauen und nicht im Schauen. Wie stark wir dabei waren, wissen wir nicht immer. Wie sich das ausgewirkt hat, mit welcher Dynamik, wissen wir schon gar nicht. Eines Tages werden wir es jedoch erfahren. Man wird also nicht immer wieder neu ausgerüstet. Man sollte auch nicht um neue Ausrüstung mit Vollmacht oder Kraft beten. Wir haben bereits die Vollmacht, das heißt die Berechtigung zum Predigen. Wir sind ausgerüstet. Die Erfüllung ist nicht ein besonderer Segen von Gott, wie man das behauptet. Indem man mehr von Gott bekommen würde. Es wird heute viel zu oft von einem Mehr von Gott gesprochen. Auf der einen Seite darf man bei der Bekehrung nicht stehen bleiben. Es gibt noch mehr als Bekehrung, nämlich Wachstum. Dabei sagen wir aber nicht, dass wir noch mehr von Gott bekämen. Es wird aber immer wieder gesagt, wir bräuchten noch mehr, als wir in der Bekehrung bekommen hätten. Doch ein Christ kann hier in seinem Leben nicht noch mehr bekommen, als er bereits in Christus hat. Das ist unmöglich. Einige Schriftstellen. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Vergangenheitsform. Mit geistlichen Segnungen sind wir reichlich versehen. Wir sind sogar mit sämtlichen Segnungen gesegnet in Christus. Kolosser 2, 9 und 10. Weil in ihm in leiblicher Gestalt, Gott wurde Leib, wurde Fleisch, die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Also in diesem menschgewordenen Gott haben wir alles, also in Jesus Christus. Und ihr seid vollständig und erfüllt in ihm, der das Haupt ist, alles Fürstlichen und aller Autorität und Macht. Zu sagen also, wir müssten noch mehr bekommen, heißt, Jesus genügt nicht. Das sagen diese Leute nicht, aber wir müssen es ihnen sagen, dass sie das sagen. Wir müssen sie informieren. Vom Gott Gottes her, das Wort Gottes sagt mir, in Christus habe ich alles und ich kann nicht mehr bekommen als in ihm, ich habe. Wörtlich heißt es, ihr seid voll gefüllt in Kolosser 2, 9. In Christus haben wir alles, das Gott uns heute geben will. Die ganze Fülle dessen, das er uns geben will, wohnt in Christus. Wenn wir Christus haben, ist es unser Besitz. Wie Christus in unserem Leben wirkt, das überlassen wir ihm. Wir dürfen aber nicht davon sprechen, dass wir noch ein Erlebnis haben müssten, dass wir einen zweiten oder besonderen Segen nennen. Und dann hätten wir noch mehr bekommen. 2. Petrus 1, 3. Wie seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, das zum Leben und zur rechten Frömmigkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, durch Herrlichkeit und Lobenswertigkeit. Wir haben mehr, als wir denken, wenn wir Christus haben. Alles ist uns von Gott für diesen Pilgerweg geschenkt. Alles hat er uns zugesagt. Wenn wir den Hirten haben, haben wir alles. Er sorgt für die Schafe. Lawrence Crabb, ein gläubiger Psychiater, hat gesagt, wir brauchen nur zweierlei im Leben, Gott und was er uns gibt. Die Erfüllung ist nicht eine zweite Erfahrung, durch die man auf eine höhere Ebene geistlichen Lebens kommen würde. Diese Auffassung ist sehr verbreitet. Von ihr gibt es verschiedene Formen. Man vergleicht den ersten Abschnitt unseres geistlichen Lebens zum Beispiel mit dem Weg Israels nach Kanaan. Der Auszug aus Ägypten wäre dann unsere Bekehrung. Dann folge die Wüstenwanderung. Man sagt dann, die Kinder Israel hätten immer wieder Niederlagen erlitten und ihr Leben sei von diesen Niederlagen gekennzeichnet gewesen. Das wäre aber mit dem Überschreiten des Jordans anders geworden. Auch wir hätten ein, in Anführungsstrichen, Jordan-Erlebnis nötig. Wohl gab es in der Wüste Versagen. Israel lebte aber auch Siege und baute die Stiftshütte in aller Treue. Sie waren opferbereit und gingen im Gehorsam Tag für Tag, so wie die Wolken oder die Feuersäule sie führte. Später, im Lande Kanaan, gab es nebst den Siegen auch Versagen. Also so eindeutig ist das nicht, einander gegenüberzustellen. Analog dürfen wir nicht behaupten, du bist zwar bekehrt, aber in der ersten Zeit geht es auf und ab. Du musst noch durch einen Jordan gehen und dann kommst du in das Siegesleben. Das sagt die Bibel nirgends. Römer 6 bis 8 darf auch nicht in den Dienst dieses Modells gezogen werden. Die lehren das nicht. Auch hier muss man lernen, nicht über die Schrift hinauszugehen und sich Vorstellungen machen, die man so hineinpasst und man baut man sich selbst ein Modell. Wenn die Bibel vom Jordan spricht, ist das eher ein Bild vom Tode, worauf man in das verheißene himmlische Land kommt. Hebräer Kapitel 4, Vers 1. Und unsere Liederdichter, die so vom Jordan gesprochen hatten recht. Man spricht in manchen Kreisen auch von einer sogenannten Glaubensruhe. Nach Dr. Thiele, glaube ich, heißt das, oder Thieme wohl, in Texas, Houston, Texas, glaube ich, wohnt er. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Aber er hat dafür gesorgt, dass diese Theorie in Umläufe kam. Wir müssten in eine Erfahrung kommen, in der wir dem Herrn ganz glaubten. Dann kämen wir in eine geistliche Ruhephase hinein. Das ist eine Täuschung. Wir erleben es immer wieder, dass wenn wir glauben, wir zu einer inneren Ruhe kommen. Aber das ist keine besondere Erfahrung, die man als zweite datieren darf. Bis zum Ende unseres Lebens werden wir mit dem Unglauben zu kämpfen haben und so auch mit der Unruhe. Und wir dürfen bis zum Ende unseres Lebens neu vertrauen lernen. Man spricht ferner von der Kreuzigung des Ichs. Der Christ würde von der Sünde der Trägheit in seinem Glaubensleben überführt. Man käme an eine Grenze, an sein Ende, kehre in Reue um. Das wäre dann eine Art Kreuzigung des Ichs. Nach dieser Selbstkreuzigung, in der man sich dann in einer besonderen Weise als mit Christus gekreuzigt betrachte, man führt dann Galater 2, Vers 20 an oder 19 und 20, werde man erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wiederum eine menschliche Konstruktion. Auch dieses wird als ein besonderes Erlebnis betrachtet. In dieser Verbindung wird immer wieder Galater 2, 19 und 20 angeführt. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, dennoch lebe ich, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Die Kreuzigung des Paulus fand aber nicht in seinem Christenleben statt. Sie fand dort statt, wo die Kreuzigung von jedem Christen stattfindet, oder stattfand besser, wo Christus für uns gekreuzigt wurde. Christus starb für uns alle, und am Kreuz starb er, und am Kreuz starb jeder Christ. Das müssen wir immer wieder im Glauben erfassen und im Zeichen davon von der Sünde lassen. Bei der Bekehrung geschieht das zum ersten Mal. Wenn man glaubt, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, bedeutet das, dass unser altes Leben ein Ende hat. Ein neues Leben beginnt, 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist eine Erfahrung, die man sehr wohl in sein Tagebuch eintragen kann und sollte. Dann soll man sich dafür halten, dass man mit Christus gekreuzigt wurde, Römer 6, Vers 11. Man neigt leicht dazu, es zu vergessen. Deshalb wird man aber nicht wieder gekreuzigt. Vielmehr sollte man sich dafür halten, in gekreuzigt worden zu sein, damals am Kreuz. Und in dem Maße, in dem man sich dafür hält, kann der Heilige Geist im Leben auch Raum haben. Aber das ist keine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder eine Krise. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist überhaupt keine Erfahrung, die gesucht wird. Das plötzliche Erfülltwerden in Notsituationen, von dem wir gesprochen haben, wird von Gläubigen nicht gesucht. Man wünscht es sich, aber man sucht es nicht, eine Erfahrung zu machen. Auch kann man es nicht selbst herbeiführen. Es liegt vielmehr in der Hand Gottes. Die normale Erfüllung, in der wir stets erfüllt werden, ist auch keine Erfahrung, die man sucht, sondern ein Zustand, den man zu bewahren trachten sollte. Schon unter dem alten Bund wurde die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht gesucht. Die dritte Frage: Wie kann man dazu beitragen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Einige Antworten. Erstens, man sollte einiges bedenken. Gott hat bereits sehr viel getan. Wenn man voll des Geistes sein will, sollte man nicht vergessen, was Gott bereits getan hat. Sollte man zuerst einmal anfangen zu danken. Man hat gesagt, die Pfingstler sind die undankbarsten Menschen. Man sollte zum anderen bedenken, dass Gott die Art hat, uns in die Schwachheit zu führen, um uns dann helfen zu können. Schwachheit, nicht Kraft, ist das Erste, das im Vordergrund steht. Gemeinde Jesu ist von Schwachheit gekennzeichnet, genauso wie der Weg Jesu, als er in dieser Welt war, von Schwachheit gekennzeichnet war. Und Paulus sagt ausdrücklich in Kapitel 4, 2. Korinther, dass wir Jesus ähnlich sind, nicht Christus. Er gebraucht dort Jesus, den Namen des Erniedrigten, ganz bewusst. Wir leben, wie er lebte. Man sollte bedenken, dass Gott die Art hat, uns in die Schwachheit zu führen. Gott will alle Ehre bekommen. Wenn wir noch zu viel von uns halten, bekommt er nicht die gebührende Ehre. Über Verse wie die folgenden sollte man nachdenken. Psalm 102, Vers 24, er hat auf dem Wege meine Kraft gebeugt, meine Tage verkürzt. 2. Korinther 12, 9 und 10, darum freue ich mich, wenn ich schwach bin. Kapitel 4, 2. Korinther, ab Vers 7. 2. Korinther 1, 8 bis 10, denn wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus beschwert waren, über das Maß unserer Kraft, so dass wir auch am Leben verzweifelten, nicht an Gott, am Leben. Wir selbst haben jedoch als Antwort auf die Frage, wie geht's weiter, das Todesurteil in uns selbst gehabt. Der sichere Tod stand vor Augen, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Das ist der Sinn, der die Toten erweckt, der uns aus einem so großen Tode herauszog und uns herauszieht, auf den wir die Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin herausziehen wird. Paulus wurde über das Maß beschwert. Gott legt ihm eine Last auf und er hat nicht genug Kraft, sie zu tragen. Hat Angst, er wird sterben. Vers 9. Menschlich gesehen war der Tod sicher. Absolut. Dennoch hat Gott ihn wieder durchgebracht. Ein Gott, der Tote erweckt. Warum hat Gott ihn dann überhaupt erst in diese Situation hineingeführt? Die Antwort: damit er sich nicht auf sich selbst verlassen sollte. Und dazu tendiert auch ein Paulus. Es ist der Gott, der aus dem Tode führt, der ihm geholfen hat. Für ihn ist es kein Unterschied, ob er nach oder vor dem Tode, vor einem ganz sicheren Tode, gerettet wird. Gott nimmt ihm das sich auf sich selbst verlassen weg. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Warum? Damit es sich herausstelle, dass die Kraft nicht unsere, sondern Gottes sei. Ein tönernes Gefäß kann nicht viel aushalten. Wenn wir voll des Geistes sein wollen, müssen wir immer wieder erkennen, wie schwach wir sind. Zweitens sollten wir vertrauen, nebst dem Bedenken vertrauen, mit seiner Hilfe rechnen. Der Herr ist mein Hirte.
Folglich mangelt mir nichts. Wenn er da ist, habe ich keinen Mangel, auch wenn ich Mangel habe. Denn Gott definiert das Wort Mangel. Er führt in den Mangel und lässt mich erkennen, dass ich an ihm genug habe. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nach nichts im Himmel oder auf der Erde. Es gibt einige Verheißungen, die wir in Anspruch nehmen dürfen. 2. Korinther 12. Paulus wird von einem Dämon belästigt. Keine Belastung, keine Sünde liegt vor, Prüfung. Und er möchte ihn loswerden. Jesus sagt ihm jedoch, an meiner Gnade hast du genug. Indikativ, nicht imperativ, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist kein Befehl, sondern eine Zusage. Mit welcher Hilfe dürfen wir auf jeden Fall rechnen? Ich möchte das Minimum nennen. Mit dem Folgenden dürfen wir in jedem Fall rechnen. Der Druck kann noch so groß sein. Die Traurigkeit, die Feindschaft, die Entbehrung kann Wirklichkeit sein. Zweierlei darf jedoch nicht abreißen und muss auch nicht abreißen. Erstens der Glaube. Ich darf immer dem Herrn vertrauen und für Gnade dazu darf ich vertrauen. Das Vertrauen ist die Kette, die uns an Jesus Christus bindet. Es ist der Schlüssel unserer Beziehung zu ihm. Paulus sagt, nichts im Himmel oder auf der Erde kann uns trennen von der Liebe Gottes. Römer 8, 39. Daran ist sein Glaube zu erkennen. Trennen würde bedeuten, dass das Vertrauen abreiße. Es ist also kein Druck, der stark genug wäre, um dieses Vertrauen abreißen zu lassen. Ich darf mich auf den Herrn verlassen, dass ich ihm auch weiterhin vertrauen darf. Dafür wird genügend Gnade sein. Zweitens, die Liebe. Sie ist das Wesen unserer Beziehung zum Herrn, wenn der Glaube der Schlüssel war, das Tragende. Es braucht Glauben, damit man eine Beziehung hat. Die Beziehung selbst aber besteht aus der Liebe. Diese Liebe muss nicht nachlassen. Nichts kann uns trennen von der Liebe des Christus zu uns und von unserer Liebe zu ihm. Andere Verheißungen? Epheser 3, Vers 20, eine herrliche. Philipper 4, Vers 13, ich bin stark für alles, der mich innerlich kräftigt. Kolosser 1, Vers 29, ähnlich. Und Jakobus 4, Vers 6, er gibt mehr Gnade. In diesem Vertrauen, drittens, sollten wir dann gehorsam sein. Uns der Herrschaft Gottes unterstellen. Wir müssen immer wieder wissen, er ist unser Herr. Wer voll des Geistes sein will, muss immer wieder seine Herrschaft anerkennen. Bewusst. Woran orientiert sich unsere Untertänigkeit? Am Wort Gottes. Wenn man gehorsam sein will, muss man wissen, was man tun soll. Das sagt uns die Bibel, was wir tun sollen. Die ganze Bibel ist das, was der Heilige Geist sagt. Wenn Jesus zu den Gemeinden spricht, sagt er, dieses sagt der Heilige Geist allen Gemeinden. Wer wissen will, was er tun soll, muss seine Bibel lesen. Damit wird man nie zu Ende kommen. Unverständlich ist die Bemerkung eines Mannes, der sagte, er wüsste nicht, wo er noch lesen sollte. Er hätte die Bibel schon mal ganz gelesen. Der Wille des Heiligen Geistes kommt im Wort Gottes zum Ausdruck. So sagt uns Jesus in Johannes 16, 13 bis 15. Welche Formen des Gehorsams gibt es? Im Gesetz hieß es, du sollst und du sollst nicht. Wenn man auf die Anordnung, du sollst, nicht gehandelt hatte, hatte man unterlassen, den Willen Gottes zu tun. Wenn Gott gesagt hatte, du sollst nicht, und man war ungehorsam, dann hatte man übertreten. Das eine Mal geht man nicht weit genug, das andere Mal geht man zu weit. Es bleibt auch so im Evangelium, da ändert sich nichts. Gott sagt einiges, das wir tun sollen, und einiges, das wir nicht tun sollen. 1. Thessalonicher 5 haben wir einige Gebote und in diesem Zusammenhang ist Vers 19 vom Dämpfen des Geistes die Rede. Unterdrücken. Beim Dämpfen kann man entweder an eine Stimme oder an ein Feuer denken. Und in Epheser 4, ab Vers 25, werden Verbote erwähnt. Entsprechend ist Vers 30 vom Betrüben des Geistes die Rede. Das sind die zwei Sünden der Christen. Wenn die bekannt werden, erkannt und bekannt werden, dann kann der Geist wieder Raum haben. So viel zu diesem Bereich. Ich habe hier noch einige Schlussbemerkungen zitiert oder notiert. Einiges wird vielleicht Wiederholung sein. Eine wichtige Frage: Warum scheint einem Gläubigen oft Kraft zu fehlen, auch wenn er alles Schuldige getan hat? Kraft ist nicht nur notwendigerweise festzustellen. Das ist auch nicht notwendig. Im Gehorsam gehen wir an unsere Aufgaben, so wie wir sind, und vertrauen darauf, dass während wir beschäftigt sind, so viel Energie und Fähigkeit gegeben wird, als zur Verrichtung nötig ist, egal wie uns zumute ist. Wir dürfen nie vergessen, bis Jesus kommt, wird nicht alles so sein, wie wir es gern hätten. Es bleibt immer ein Stück Leiden. Und das ist es, worauf es ankommt, ob wir bereit sind zu verzichten, nicht schon den Himmel auf Erden zu spüren, wünschen. Das ist uns nicht gegeben.